Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde da draußen an den Podcast-Endgeräte. Hier ist wieder euer wöchentlicher Futsal-Podcast. 2x20 netto von Mr. Futsal mit mir am Mikrofon, euer Futsal-Ökonomist Daniel Weimer. Und heute auf der anderen Seite eine neue Stimme, unser Futsal-Theoretiker Fabian Nehm. Hey Fabian, grüß dich.
Hallo, grüß dich. Jetzt hast du es gerade, wir hatten uns gerade drüber unterhalten, Futsal-Theoretiker haben wir schon, Futsal-Taktiker.
Völlig genau. 5 Minuten haben wir uns drüber unterhalten, ich sage ja, genau das genau. Falsche.
Ja.
Der Futsal-Taktiker.
Ja,
genau. Passt. Ja, Fabian, man kennt dich im deutschen Männer- und Frauenfutsal, weil du ja in beiden Welten sehr, sehr aktiv bist. Wir hatten ja auch schon eine Podcast-Folge mit dir über den UFC Münster und den Frauenfutsal. Sag doch einfach nochmal, machen wir einen Rundumschlag um dich, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wer du bist, was du bisher im Futsal gemacht hast und warum du der Futsal-Theoretiker bist. Taktiker.
Futsal-Taktiker. Nein, genau. Also, ich, UFC Münster, bin da Trainer der Damen, helfe auch ab und zu mal bei den Herren aus, wenn da Not am Trainer ist, sage ich mal. Betreue den Westfalen-Stützpunkt der Damen noch parallel und begleite, wenn es mir möglich ist, auch immer wenn ich gefragt werde, sagen wir es so, die studierende Nationalmannschaft. Genau, ja, das ist so.
Also die studierenden der Frauen.
Der Frauen, genau. Ja. Mhm. Ja, richtig, genau. Die war ja letztes Jahr das erste Mal der Aufschlag, ja.
Was hast du davor gemacht, also vor der Futsal-Laufbahn? Was war so dein Metier?
Ja, wahrscheinlich wie alle komme ich vom Fußball und habe dann komme ursprünglich aus Dortmund, bin dann nach Münster gegangen, über einen Hochschulsport dann zum Futsal gekommen. War dann auch zwischenzeitlich mal in Spanien, irgendwie hab da Futsal dann miterlebt und bin dann zum UFC gekommen, ja.
Ah, dann bist du ja auch wieder ein lebendes Beispiel, warum der Uni-Futsal so wichtig ist und warum er vielleicht aktuell fehlt, oder?
Ja, absolut. Also wir haben uns da letztens auch nochmal drüber unterhalten irgendwie, dass da eigentlich nochmal wieder mehr kommen könnte. Also gar nicht mal nur an Vereins- und Spielerentwicklung, sondern auch Trainerinnenausbildung in Anführungszeichen. Ich sag mal, gut, an den Hochschulen werden halt die Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet. Da wäre es ja einfach gut, wenn flächendeckend da vielleicht Ausbildung stattfindet in dem Sinne für den Schulsport, dass Kinder schon mit Futsal auch aufwachsen und so sich das sozial, also oder auch das soziale Interesse an Futsal ändern könnte.
Ja, stimmt. Wir sind ja, wenn wir über Futsal in der Schule sprechen, reden wir eher darüber, wie können wir Futsal jetzt in die Schule bringen durch Aktivitäten, aber eigentlich könnte man ja wirklich viel früher ansetzen. Und wie prime ich schon und die Lehrerin, die angehende Lehrer und Lehrerin schon während des Hochschulstudiums für den Sport. Ja, stimmt eigentlich, ne?
Ja, also es ist für mich fast ein logischerer Schritt, weil man, also ich sag mal, in einem Seminar, also ich habe das 2 Semester lang gemacht an der Uni Münster, habe ein Seminar für Lehrerinnen und Lehrer gegeben und da war es eigentlich ganz schön, weil man mal mit Ruhe und Zeit über ein paar Sachen aufklären konnte und die dann auch, sag ich mal, fast alle gemerkt haben, okay, für die Halle ist das für uns eine super Variante. Die fangen das an, in die Schule zu tragen, von der Grundschule, weiterführende Schule und so weiter. Dann fangen sie an, das zu tun und das ist natürlich eigentlich toll, weil dann die Kinder wirklich mit Futsal aufwachsen. Und man umgeht eigentlich so ein bisschen die Fußballclubs. Ne?
Ja, man hat ja auch nicht die Aufwendung, jemanden zu überzeugen, weil die Trainer sind intrinsisch schon davon überzeugt, seines Hochschulstudiums tatsächlich. Wie ist das denn jetzt aktuell so in Münster, also auch mit dem Zulauf zu dem Futsal? Kurs, hat sich das geändert in den letzten jetzt 10 Jahren? Und man kann auch damit so ein bisschen die sportliche Performance erklären? Oder also hat es da Veränderungen gegeben?
Also bei den Herren, also generell hat es sehr nachgelassen. Ne, wir haben ja eigentlich immer vom Hochschulsport her gescoutet irgendwie. Also egal ob Herren- oder Damenteam. Und das hat sehr stark nachgelassen. Wir hatten mal in der Hochzeit, glaube ich, fast jeden Tag einen Futsalkurs, wenn nicht sogar 2 angeboten.
Wow.
Das war richtig klasse. Da waren auch immer eigentlich ausgebucht mit 30 Spielenden, wo wir dann auch gedacht haben, so jetzt können wir bald anfangen, auch reine Frauenbreitensportkurse anzugehen. Ja, das hat sich dann so ein bisschen verlaufen mit Hallenzeiten tatsächlich, weil dann, weil es dann eher interessant war, für den Hochschulsport Geld zu verdienen, sag ich mal, in dem Sinne, mit Zumba verdient man mehr Geld, weil es einfach mehr Kurse sind, weniger Fläche, da kann man dann natürlich mehr Hallen nutzen. So, das war aber noch nicht mal das Hauptproblem. Hauptproblem kam tatsächlich dann während Corona irgendwann. Ne, weil nach Corona der Hochschulsport so massiv Verlust gemacht hat. Und das ist dann auch verständlich, das ist kein. Ja, sind wir nicht sauer auf den Hochschulsport, aber ja, da.
Ach, okay, dann wirkt ja auch da echt
musste dann
nach, ne? Was man auch in den Mitgliederzahlen in der Community halt sieht, ne? Meinst du, das wird sich dann mal wieder normalisieren jetzt? Ist ja dann doch schon 1,5 Jahre seit Normalisierung her. Mhm.
Also wir hoffen, also der Hochschulsport bei uns irgendwie, der hat halt schon vor Corona geplant, eine Halle zu bauen. Das hat sich dann irgendwie aufgeschoben. Das ist natürlich an Hallenfläche letztendlich gekoppelt auch ein bisschen. Und wir hoffen schon, dass sich das entspannt, weil die uns ja eigentlich sehr wohlgesonnen sind. Na, das ist einfach nur eine ökonomische Rechnung, die natürlich letztendlich anstellen. Ja, aber wäre ganz wichtig.
Das seid ihr eigentlich so das lebende Beispiel dafür, also nicht nur ihr, aber generell Vereine, die am Hochschulsport hängen, wenn man eben diese Breite wegkappt. Man hat zwar in der Spitze sehr viel Ahnung, viel mehr Ahnung als wahrscheinlich vor 15 Jahren in der Spitze, also die Ausbilder, die Trainer, die bei euch Trainer machen, du, aber wenn du halt einfach in der Breite nicht so viel hast, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen, die kommen, halt sehr gut ist, halt immer geringer. Wenn du halt nur 10 hast, ist davon halt einer gut, wenn halt 30 kommen, sind halt 3 gut. Ja, und dann seid ihr eigentlich auch so ein bisschen das lebende Beispiel, dass das ja so ein bisschen so funktioniert einfach, ne, in der Breite.
Ja, also ich würde sagen, von der Kompetenz, die in Münster rumläuft, sind wir ganz gut aufgestellt. Aber es ist einfach, wir sind eine Durchlaufstation letztendlich in Münster. Ne, das ist in anderen Städten wie Köln oder auch Düsseldorf, wo die Menschen auch hingehen, um zu leben, natürlich ganz anders, weil sie nicht nur 3 Jahre da sind zum Studieren und dann weiterziehen, sondern halt langfristig. Und das macht es ein bisschen einfacher, natürlich.
Aber ihr seid natürlich, auf der anderen Seite seid ihr auch wieder ein guter so Hub, so ein Spread-Hub. Also wo man sagt, man bildet viele Leute, man bringt die mit Futsal in Verbindung und dann gehen die weg, so Frank Uhle-Style. Ja. Ja, ich meine, das fällt mir jetzt direkt ein. Frank geht nach Südbaden und ich würde jetzt einfach sagen, nur weil Frank eigentlich dort ist, gibt es auf einmal diese Südbaden-Liga. Ich weiß nicht, was er genau noch in der kompletten Liga-Orga gemacht hat, außer seinen Black Forest Freiburg, aber ich glaube schon, dass das ein riesen Push war für diese ganze Liga da unten, ne?
Ja, absolut. Ich meine, Frank ist ja auch im Verband dort tätig und pusht da Futsal. Also der gibt die Futsal-Fortbildung, was Sebastian hier im Westen zum Beispiel macht. Und der wird sicherlich da auch seine Finger im Spiel haben. Er gibt aber noch mehr Beispiele. Also es gibt viele ehemalige Spieler von Köln, die jetzt in Köln bei den Panthers sind, da was aufbauen. Dann bei euch, wie heißt er hier? Fällt mir nicht ein, aber auch ein Spieler, der hat über uns den Weg dann zu den Panthers Köln und spielt jetzt bei euch Futsal-Bundesliga. Joshi Thiemann, der jetzt in Hamburg spielt, kommt auch von uns.
Ah, Joscha war es, meinst du, oder? Joscha?
Ja, genau, richtig. Ja, genau. Dann bei den Frauen, also wir haben im Süden Frauen die leben da jetzt, da wird jetzt eine Verbandsliga gerade gegründet. Dann die, ich glaube, 4 Spielerinnen von den Panthers Köln, Damen, die haben vorher bei uns gespielt. Also insofern, das ist auch ganz schön, dass wir die Community ein bisschen versorgen können. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, aber sicherlich, klar. Ein Spieler aus Kiel, genau, der spielt jetzt bei Kiel. Also kommen immer mehr Namen irgendwie.
Ja, krass, das geht dann halt schon, ne? Das ist natürlich so ein, echt so ein Faktor. Wenn du kannst eine große Uni haben, vielleicht Düsseldorf. Ja. Oder so, also beispielsweise. Mhm. Aber die Leute wechseln, die kommen aus Düsseldorf, gehen an die Uni und gehen und bleiben auch in Düsseldorf. Bei euch so als klassische Durchlaufstation ist eher so dieses Hingehen und dann sich verteilen. Natürlich auch super für so einen Sport. Da haben wir noch nie hier so beleuchtet eigentlich, wie wichtig es ist, wenn man so eine Durchlaufstations-Uni hat. Ich habe in Ilmenau studiert und das kann man sich als maximale Durchlaufstufe vorstellen. Ah, ja, weil wirklich von 100%, die dort studieren, gehen auch 99,9% wieder woanders hin.
Ja, sehr viele. Ja, und das ist, also, ne, ich trainiere die Damen, da ist es tatsächlich nicht ganz so. Also wir haben auch viel Fluktuation, aber letztendlich haben wir immer die Möglichkeit, oder hatten wir bis jetzt immer die Möglichkeit, auf einen Stamm zurückzugreifen, der auch in Münster bleibt. Aber die sind manchmal auch schon genervt, wenn ich mit den Basics wieder anfange, wenn da irgendwie 4 neue rumtouren. Also ist natürlich auch schwer.
Aber gut. Hast du, ne? Ah, ja. Oh, super. Jetzt haben wir jetzt schon die neuesten Thesen und Theorien aufgestellt innerhalb von 10 Minuten. Genau. Der Futsal-Taktiker ist eigentlich der Futsal-Spreader.
Ja. Ja, okay, genau. Wir können ja nochmal diskutieren über den Namen. Ne?
Passt ja.
Ganz klar. Ja,
wir haben heute ein Schwerpunktthema, weil du warst ja bei der deutschen Frauen-Futsal-Meisterschaft. Da würde ich auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Ich weiß, ich mache mich jetzt auch gar nicht weiter, weil ich jetzt auch mit dem Umzug ja bin. Ich ziehe ja Mitte November um, deshalb bin ich hier also irgendwie maximal Scheuklappen, laufe hier durch die Welt. Da habe ich auch nur wenige News eigentlich. Ja. Und dann würde ich eigentlich rübergehen zu dem Schwerpunktthema heute. Ja. Habe ich echt Lust drauf. Wie gesagt, so viele Sachen habe ich ja gar nicht. Weil einer war auch hier deutscher Frauenfußballmeister. Gut, das machen wir gleich, siehste. Fällt schon mal weg. Genau. Jörg Osowski hat mir geschrieben, beziehungsweise ich habe ihn angeschrieben aus Hamburg, von Futsal Hamburg, denn ich habe bei Instagram gesehen, dass Lijani Hamburg hat Jörg Osowski eine Ehrenurkunde gegeben und ich habe mich gefragt, okay, warum bekommt Jörg Osowski eine Ehrenurkunde von einem Ligakonkurrenten, beziehungsweise von einem Verein aus Hamburg, sie selbst spielen ja dann auch in der Regionalliga und tatsächlich, weil es eine richtig schöne Story, weil der jetzige Vereinspräsident von Lijani war ein ehemaliger Spieler von Jörg Osowski. Und hat einfach den Wunsch, einen bosnischen Club zu gründen mit seinen bosnischen Freunden. Und ja, klar, ist ja schon für uns Deutsche schwer, die ja aufgewachsen sind, das deutsche Vereinswesen zu verstehen. Jetzt kommt jemand, der hier vielleicht erst ein paar Jahre ist und der so will einen Verein gründen. Und dann hat halt Jörg, hat er mir geschrieben, halt geholfen. Ja, als Beirat so ein bisschen oder Beistand, so wie gründet man den Verein. Deshalb auch diese Ehrenurkunde. Und ich fand das so eine tolle Story, aber auch super wichtig, macht das Highlight, das für mich nochmal diese Bedeutung von Vereinsgründung und vielleicht, wie viele Vereine sterben schon vor diesem Schritt zum Verein, weil die sich da, hey, lass mal eine Gruppe gründen, dann googeln Verein gründen, da kommen 10.000 Punkte, okay, lassen wir.
Ja. Also ich finde, ich hab da mit Jörg auch mal drüber gesprochen, weil wir uns beim Trainerlehrgang dann auch kennengelernt haben und für ihn erstmal absolut berechtigt, dass er so eine Urkunde bekommt. Das freut mich total, dass die da auch an ihn denken. Und generell, wo ich schon ein bisschen länger drüber nachdenke, wir reden ja immer von, wer ist Nationaltrainer, wer begleitet das ganze Sportliche. Ich glaube fast, eine nationale Stelle für Vereinsentwicklung, Futsal-Vereinsentwicklung. Ich glaube, das wird uns helfen. Der hinfährt zum Hochschulsport. Also es gibt ja verschiedene Vereinsmodelle. Wir sind zum Beispiel eine Unimannschaft gekoppelt mit dem Hochschulsport. Das ist ein Modell, was funktionieren kann. Man kann sich an Fußballvereinen ankoppeln, darüber Synergien schaffen. Man kann es auch selbstständig aufbauen. Aber ich glaube, die Möglichkeiten und was es für Potenziale daran gibt, das wissen viele Menschen gar nicht. Und ich glaube, dass ich glaube, eigentlich wäre das eine gute erste sinnvolle Stelle.
Boah, das ist ein guter Impuls. Den hatten wir auch noch nicht, dass man so eine Stelle schaffen könnte. Finde ich richtig stark und macht total inhaltlich Sinn, wenn man in die Breite gehen will. wie man an diesem Beispiel sieht, weil es ja wirklich ein Hindernisgrund sein kann. Ich habe auch hier im Niederrhein, FC Matek Mörs, genau dasselbe Problem mit der Vereinsgründung. Da, die haben mich ab und zu mal angeschrieben. Da habe ich aber nicht so viel gemacht wie Jörg, aber trotzdem war es präsent, wie vielen Leuten das helfen würde. Ja. Guter Punkt, Fabian. Also beim DFB, wird es beim DFB aufhängen oder jedem Regionalverband? Wäre wahrscheinlich besser, aber natürlich viel teurer.
Ja. Ist ja immer die Frage mit der Verteilung des Geldes oder wo gerade welche Gelder da sind. Nein, letztendlich wird es wahrscheinlich Sinn machen, in jedem Landesverband das zu tun, weil alle ja auch irgendwie ein bisschen ihre eigenen Regeln haben. Aber ja, ich meine, letztendlich beim DFB wird es auch Sinn machen, letztendlich. Das ist so ein bisschen, aber ich weiß gar nicht, wo man es besser aufhängen würde.
Dabei, da haben wir wieder so einen Futsal-Spreader. Das wär ein Futsal-Spreader.
Absolut, ja. Festangestellter Futsal-Spreader. Finde ich ganz gut. Ja. Nein, aber wird ja einfach Sinn machen. Also zum Beispiel, ich probiere da gerade bei den, oder hab den Damen aus Köln mal gesagt, irgendwie geht mal auf den Hochschulsport zu. Es gibt eine deutsche Hochschulmeisterschaft. Darüber kann man sich qualifizieren für die europäische Hochschulebene. Wir hatten ja auch viele dabei bei der Studi-Natio. Das ist natürlich, macht es natürlich nochmal viel attraktiver, auch Futsal zu spielen. Ne? Also ich sag mal, gerade bei den Damen, wo die Events ja relativ klein sind, ne? Oder ich sag mal, was heißt Events, aber der Spielbetrieb relativ klein ist, da kann man natürlich so super Highlights schaffen, die dich auch im Verein halten. Letztendlich. Ja. Wird ja für die Herren auch funktionieren. Ja, ganz zur Hochschulebene. Ja. Genau. Ja, und das mal präsent zu machen. Ja.
Dann habe ich noch ein DFB-Post zur Ausschreibung der Futsal- und Beachsoccer-Rechte. Eigentlich hätte ich es schon im letzten Podcast erwähnen können, aber da hatte ich es dann nicht mehr auf dem Schirm.
Ja.
Denn dass der DFB jetzt die Futsal-Rechte für die Ligen ausschreibt, für beide Ligen, hast du jetzt den Post schon gesehen? Ich weiß gar nicht, wir hatten es auch in der Gruppe gepostet, aber ich ist aus dem Untergang, glaube ich. Ne? Was sind so deine Gedanken bei der Geschichte?
Ja, also erstmal ja positiv. Also das ist.
Achso, ich muss auch erwähnen, Entschuldigung. So ab dem 1. März 2024 bis zum 31. Dezember 2028. Also ist dann noch in die Zukunft, aber eigentlich auch schon wieder jetzt ab 1. März nächsten Jahres beginnend. Also dann aber halt ist ein langer Kontrakt nochmal so.
Ja? Okay, also ich glaube zum ersten Mal, also bis 28 ist ja erstmal ein schönes Zeichen, dass es das noch lange geben wird. Also, dass es die Futsal-Bundesliga auch noch bis 28 geben wird. Das ist erstmal, finde ich positiv. Dann auch, dass das angefangen wird, überhaupt das auszuschreiben. Also, dass man guckt, wie können wir uns öffnen in dem Thema. Ich bin ja jetzt nicht so ein Experte, aber zumindest irgendwie geht es da weiter. Und man probiert sich, sage ich mal, so zu öffnen, dass man Leute, Investoren oder also das ganze Marketing irgendwie auch mal reinlässt. War ja vorher erst immer so ein bisschen eher intern alles gelagert. Mhm. Ne, dass der DFB sagt, wir fangen an, das zu vermarkten. Das ist ja, so hat das ja bei der Frauenbundesliga auch angefangen, dass man dafür was gesucht hat, probiert hat, das attraktiv zu machen, dann ne, vermarkten. Das finde ich erstmal positiv. Produkt Futsal Bundesliga. Gut, da kann man dann drüber streiten, wie gut vermarktbar das dann tatsächlich ist. Aber da fangen wir dann schon an zu diskutieren, irgendwie, wie sinnvoll ist die Liga, die Ligenstruktur und drunter Durchlässigkeit etc.
Ne? Ja, genau. Ich meine, im Prinzip sind wir echt froh, dass da was geschieht. Ich fand es auch noch spannend, dass man wirklich Beachsoccer und Futsal bündelt, weil da sehe ich jetzt auch wieder Synergieeffekte, die man ja schon versuchen könnte, zusammenzubringen, was bisher noch nicht zusammen gehört, indem man eben auch vor einigen Hallen, es ist ja auch ausreichend Platz für Beachsoccer-Anlagen. Oder ich weiß sogar, in Bayer-Oeding gibt es eine Beachsoccer-Anlage genau vor der Futsalhalle. Gut, leider gibt es in Krefeld kein Futsal mehr aktuell, aber das wären ja schon so Umgebungen, das wäre enorm. Also wenn du beide Events irgendwie verbinden könntest. Also gibt es bei euch in Münster, gibt es eigentlich auch so einen Volleyballplatz davor?
Ich weiß noch einmal bei euch also in der Halle. Wir haben auch einen Beachsoccer-Platz davor und wir haben ja auch Real Münster. Die spielen Futsal im Winter Und im Sommer sind die ja sehr erfolgreich, also sind ja auch mehrfach deutscher Meister geworden im Beachsoccer. Also von daher irgendwie, das ist super. Also ich bin ja sowieso, wir hatten ja mal die Diskussion über Fußballvarianten. Und für mich ist ja sowieso, sollen alle spielen, was sie wollen. Und in der optimalen Welt spielt man mal Fußball, dann am nächsten Tag Futsal, dann geht man raus zum Beachsoccerplatz. Oder witterungsabhängig irgendwie so. Deswegen, klar, Synergien sind immer gut. Ja, also,
auf jeden Fall schön Events bauen, ja. Ne? Dann irgendwie nachmittags Beachsoccer und dann geht's halt
richtig,
in die Halle.
Ja.
Ist ja schön.
Genau.
Schon eine, halt, schöne Sache.
Ja.
So. Also man kann sich hier melden, ausschreibung-fußballvarianten@dfb.de. Okay, ist vielleicht ein bisschen Unglück, warum man es jetzt Fußballvarianten nennt, aber
ja.
Gut, da wollen wir vielleicht mal, ich meine, wie will man es auch sonst benennen?
Also, ja, das stimmt.
Ist schon echt schwer,
gut,
oder?
Ich mein, also, letztendlich wird es halt mit dem Fuß gespielt, also insofern ja, irgendwie, also da sind ja Sebastian und ich plädieren da ja immer drauf, also in Spanien ist es ja auch Football de Salon, also es ist ja auch Fußball im
ja.
Namen, so gesehen. Hat sich ja so ein bisschen das europäische oder das deutsche Wording mit Futsal quasi so einen eigenen Namen geschaffen, den es ja eigentlich vorher noch gar nicht gab.
Und wir sind ja auch eher dafür, wieder auf Hallenfußball mitzugehen, dass man das wieder mit transportiert so ein bisschen. Also anstatt,
ja.
Nicht nur anstatt, aber das gut bündelt immer zusammen, dass man irgendwie beide
genau.
Verknüpfungen halt herstellt, dann ist ja auch
ja.
Fußball damit drin. Ne?
Ja,
ja.
Oh, absolut.
Aber Frist ist gestern abgelaufen. Oh nein, 1. November
okay.
ist die Frist. Aber liebe Unternehmen ja. da draußen, ich glaube, wenn ihr jetzt heute noch dem DFB schreibt, dass ihr ja hier die, ja. das rechte Paket haben wollt, dann glaube ich, wird man die E-Mail nicht unbedingt
ja.
direkt in den Spam-Ordner schieben, sondern
nee.
Trotzdem nochmal in Gnade.
Ich glaube, das wäre okay. Ja.
ja, richtig.
Also außer es hat sich vielleicht jetzt schon jemand gemeldet, wissen wir ja nicht. Also wäre ja auch toll. Aber gut,
sehr
das
stark,
werdet
ja.
ihr dann doch recht zeitnah wahrscheinlich erfahren.
Das waren schöne News auf jeden Fall. Dann habe ich noch stehen, die Auslosung der UEFA Futsal Champions League ist heute rausgekommen. Jetzt muss ich jetzt mal selber den Post eben aufmachen, den ich vorhin in die Gruppe gepostet habe. Ich kann es auch noch mal genau sagen, wer hier in der ersten Gruppe ist. Ich weiß, wir hatten, glaube ich, gesagt, Gruppe 1 war die Hammergruppe. Das war
das
nämlich Barça,
Hammer,
Étoile Lavois aus Frankreich,
genau,
Città de Eboli aus Italien und Riga Futsal Club mit Ricardinho. Zack,
mit
der Ricardinho-Effekt. Direkt, da ist er. Direkt wieder in der Elite runter. Das reicht, ne?
Ja, genau. Ja, das ist schon Wahnsinn, wie viel da ein Player, was für Impact
ja.
das haben kann, ne? Genau, ja.
Also, das erinnert mich auch direkt ja. an das Interview von Paas diese Woche, die war eigentlich ein schönes Interview von dem Präsidenten und es wurde aber so ein bisschen herausgestellt, dass man so einen schönen breiten Kader hätte und dass der Kader
ja,
so in der
stimmt.
Summe die Stärke ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich dachte mir, okay, ihr habt Djindic, ihr habt aber den besten Spieler der Liga und im Futsal macht halt einfach der beste Spieler ein Viertel
ja.
der Spielerkraft auf dem Feld auf.
Ja, absolut, absolut. Also ich meine, dass sag mal, je höher das Niveau geht, desto mehr egalisiert sich das natürlich, ist keine Frage.
Mhm.
Aber trotzdem, es ist und bleibt ein Viertel auf dem Feld. Also
ja.
deswegen, also ja, stimme ich dir zu. Und da ist ja, Ricardinho natürlich, wenn man jetzt dabei bleibt, einfach anscheinend immer noch ein riesengroßer Faktor, ne? Letztendlich.
Ja. Ja. Dann haben wir Gruppe B, Benfica, Portugal, klar, Kairat Almaty ist auch wieder jetzt hier zurück, Kasachstan, die haben ein bisschen geschwächelt auch. Dann Dobrovac aus Slowenien und Pristina aus dem Kosovo. Mann, die kenne ich jetzt noch nicht in der Elite, aber kann ich auch schon wieder vergessen haben.
Nee, die kenne ich auch noch nicht. Slowenien.
Kam vor 6 Stunden raus hier der Post.
ja, genau. Ja. Sind noch dran, ja. Nee, aber das kann man ja mal... Also ich kenne jemanden, der spielt in Slowenien, in der slowenischen Futsalliga. Den muss ich da mal fragen, was da so los ist.
Dobrovac habe ich
da
schon mal gelesen, aber Pristina weiß ich nicht, ob die schon mal dabei waren.
Nee.
Ja, ich habe die zwei Gruppen sind ja natürlich wirklich gut, weil da wirklich auch zwei Schwergewichte immer jeweils dabei sind.
Ja, absolut.
Dann haben wir Gruppe C, Sporting Club de Portugal. Sporting natürlich dann als hoher Favorit. Aber Anderlecht hat ja auch eine große Transformation aus Belgien durchgemacht. Ne? Die haben ja auch.
Ja.
Wen haben die? Die haben ja zwei Vereine gebündelt. Ah, ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Hatten die sich nicht zusammengetan?
Ich komme gerade auch nicht drauf.
Ja, Ich glaube, das war Anderlecht, ne?
Nee, das weiß ich nicht. Aber da laufen auf jeden Fall viele Brasilianer rum.
Genau. Wo nicht? Wo nicht?
Wo nicht?
Dann haben wir
und,
noch.
Was ganz schön ist, Anderlecht hat inzwischen auch eine Futsal-Frauenmannschaft gegründet.
Ah, also ja. Oh, stark. Anderlecht. Ja. Schön, dass man da auch zweigleisig fährt, ne? Ist ja,
ja
echt
absolut
wichtig. Dann Loschnika, Grad aus Serbien und aus Ungarn Haladis. Ja,
würde ich auch sagen.
Schon wahrscheinlich Favorit. Und in der dritten, in der vierten Gruppe dann Palma, Kiew aus der Ukraine.
Ja.
Oh, muss genau hier nachlesen. Olismun aus Kroatien und Lubava aus Polen. Also schon sehr Ostblock-lastig. Merkt man ja schon doch, dass der Ostblock einfach ein gutes Pflaster für Futsal ist, ne?
Ja. Ja, da wird einfach viel Futsal gespielt, weil es auch irgendwie in der Kultur so verankert ist. Das merkt man auch. Also wir waren diesen Sommer in Split in Kroatien bei der EM der Studierenden. Und da hat man auch gemerkt, also wie viele Zuschauende doch auch mal so einfach in die Halle kommen. Also das ist da einfach schon nochmal anders. Ne?
Wie viel waren dann? Das war ja auch dieses Frauenturnier, ne?
Nee, das sind Männer und Frauen zusammen. Also das ist die Studierenden-Europameisterschaft. Also da können dann die verschiedenen Unis dran teilnehmen. Und da haben sich auch viele so U19-Nationalspieler treiben sich da immer rum, weil es einfach auch ein gutes Vorbereitungsturnier ist.
Mhm.
Und also eine relativ hohe Profidichte auch. Das war ganz gut. Wie viele Zuschauende? Also im Finale waren sicherlich, 500, 800 Leute da.
Wow, okay.
Also ist schon, würde ich sagen, schon viel für eine Studierendenveranstaltung letztendlich. Ja. Aber gut, ich sag mal, es scheinen auch einige Fernstudierende zu sein bei den badischen Profis, aber gut.
In der ersten Woche des Semesters, oder?
Ja, genau. So. Ja, vielleicht, gut, ich lasse das mal so stehen. Aber okay. Nein, das sind schöne Spiele.
Oh, glaube ich. Ist auch schön, dass das weiterläuft, auch wenn wir noch nicht bei Olympia sind, aber das sind ja auch so wichtige Events, die so ein bisschen in den olympischen Gedanken auch fördern.
Ja, absolut. Ja.
Ist echt toll.
Das ist schon alles, genau. Ja.
Und hier als letzten Punkt habe ich deinen Punkt nur noch als Erinnerung stehen, denn du hast uns heute auf das FIFA Trainingscenter aufmerksam gemacht. Kannst du doch darüber ein bisschen erzählen, was das ist und was du da oder was man da machen kann?
Genau, also FIFA Training Center ist so ein bisschen in Anführungszeichen wie die DFB-Akademie. Also da gibt es von Spielanalyse bis Fakten zur Ernährung oder Interviews mit Trainern etc. gibt es da alles. Und jetzt gibt es eine ganz eigene Rubrik mit Futsal. Und die baue ich gerade in Anführungszeichen ein bisschen mit auf. Also
jetzt musst du erklären, wie du da reinkommst. Durch die paar Scheinchen vom Infantino.
Ja, genau. Zack, zack. Nee, ich bin ja das letzte Glied in der Kette. Also im Prinzip ist meine Aufgabe eigentlich mehr oder weniger nur ein bisschen aufbereiten von der Seite, also ins Englische dann. Das ist jetzt erstmal so. Und aber Josh Brass zum Beispiel, also der Head Coach von der portugiesischen Männernationalmannschaft und ja auch Technical Director vom portugiesischen Verband. Claudia Pons, die Trainerin von der spanischen Nationalmannschaft Frauen. Also um mal nur zwei Namen zu nennen, die machen da Trainingseinheiten. Das wird alles gefilmt und da steht dann, wie die Trainingseinheiten dann durchzuführen sind. Und was ich sehr gut finde, das kenne ich auch so aus Spanien, dass einfach viel Wert auch auf die Coaching-Punkte gelegt wird, gerade aufs individuelle Coaching. Mhm. Das heißt, wir schreiben die Coaching-Punkte dazu, dass man das direkt auch für die Einheit mit dabei hat. Und es wird auch im Video gezeigt, wie quasi diese individuellen oder auch mannschaftstaktischen Dinge gecoacht werden. Und das vermisse ich immer so ein bisschen bei der DFB-Akademie auf der Seite. Wobei ich da jetzt, ist auch schon länger her, dass ich da reingeguckt habe. Vielleicht haben sie das auch inzwischen mit drin. Aber das ist einfach ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man sich eine Trainingseinheit anguckt, dass man auch sieht, wie coache ich diese Trainingseinheit.
Oder das welche Wichtige, weil den Rest kannst du einfach bei YouTube, weil die Übung kannst du dir bei YouTube zusammensuchen. Aber warum macht man das und was sagt man den Leuten dabei? Ne? Das ist ja wirklich.
Ne, und da kann ich nur Werbung machen für. Also da ist alles dabei. Vom
ist es kostenlos?
Ist kostenlos alles, genau. Ah, also kann man sich einfach da runterladen. Gibt auch so Session-Plans, die man sich downloaden kann. Das ist wirklich super. Also das ist ganz hohes Niveau vom Training her. Das ist wirklich klasse. Völlig, genau, umsonst auf Englisch. Also auch mal nicht auf, ne? Also das ist ja meine Aufgabe, das dann ins Englische zu bringen, im Prinzip.
Von Englischen ins Deutsche oder ins Englische?
Also es ist bis auf einen Trainer, der von der FA kommt, sind alle Portugiesisch oder Spanisch. Und das heißt, ich bekomme Material auf Spanisch, kriege die Session Plans auf Englisch, also ein bisschen gewurschtel und bringe das dann zusammen im Prinzip. Das Bild.
Achso, du kannst auch Spanisch noch aus deinem Auslandsjahr.
Ja, genau.
Ja. Ich kann ja Portugiesisch, dann kann ich die, mache die portugiesischen Sachen.
Ja, genau. Das ist gut. Ja. Nein, aber so, das ist im Prinzip die Aufgabe, ne? dass man vernünftige Einheiten draus macht. Eine Grafik ist dabei, wie der Aufbau ist und
so. Wie bist du denn da rangekommen, Fabian? Das musst du jetzt erklären. Wie kommst du denn zu Jorge Brass? Oder zu dem Instructor?
Ja doch, ich habe ihn schon mal persönlich getroffen, aber nicht von der FIFA aus. Ja, genau. Der ist ganz interessant. Josh Bass hat angefangen als studierender Nationalmannschaftstrainer von den Männern. Ja, genau. Ja. Also da, die verknüpfen in Portugal auch sehr stark den Unisport mit dem, mit dem Profisport letztendlich. Das ist eine tolle Möglichkeit. Also gerade, weil bei uns ja die Trainerinnenausbildung ein bisschen stockt in Deutschland für den Futsalbereich, kann man sich da, glaube ich, sehr, sehr gute Infos abholen. Ja.
Dann packe ich nachher nochmal den Link in die Shownotes zu der Seite, die jetzt schon auf Englisch beziehungsweise auf Spanisch online ist. Und du übersetzt es jetzt noch eben ins Englische vom Spanischen. Oder ist das schon online?
Nein, ist schon online alles. Also das Englische ist schon online und wie gesagt, also da ist, ich übersetze nicht nur rein, also ich, ja, aber es ist egal. Also ich gucke so ein bisschen, wir kriegen die Videobilder und die ursprüngliche Idee von den Trainern und das ist ja manchmal nicht ganz übereinander und dann, ja.
Du machst einfach so ein extra Large Language Model für Futsal-Übersetzungen. Ja, so eine extra darauf kreierte KI. Der kann dann immer
so könnte man sagen. Richtig. Genau. Ja. Sehr gut. Nein, aber es gibt ja manche Begrifflichkeiten, zum Beispiel im Futsal, die sind ein bisschen spezieller oder bestimmte Sachen, die im Fußball dann doch nicht auftauchen. Und dafür haben sie halt auch jemanden gesucht, der das im Futsal dann.
Schön, dass du dabei bist, Fabian. Super. Ja. Also auch schön, dass wir als Deutsche da uns immer langsam mehr auf so die Landkarte der anderen Verbände schieben, dass man ist ja schön, wenn man, ach, wieder Deutschland, wo kommen jetzt auch mal die Deutschen her? Also wie mit Frankreich, ich meine, da ist ja auch ganz Europa aktuell so, warum ist Frankreich da, wo Frankreich ist? Ja. Und dann stellt man Fragen und schaut mal drauf, ne?
Ja, definitiv. Und das ist schon super. Ja. Mhm. Wird schön. Langsam alles.
Sehr gut. Ja, also wir packen es in die Shownotes, FIFA, mal gucken, FIFA Training Center. Ladet euch die Sachen runter mit schönen Kommentaren, auch zur Anleitung. Wirklich super dann. Und dann, hast du noch News? Irgendwie bei dir auf der Agenda? News.
Aber ich habe eine News, damit könnten wir dann rüber in das Thema gehen. Also ich glaube, ich habe heute gehört, vor 30 Jahren wurde zum ersten Mal eine spanische Meisterschaft der Frauen ausgespielt. Also das heißt... Oh. Heute sind wir 30 Jahre zurück, was die Futsalentwicklung für Frauen angeht in Deutschland.
Okay. Genau. Das passte dann wirklich genau zusammen. Okay, jetzt haben wir es nochmal quantifiziert.
Es ist, wie es ist. Okay. Ja. Genau. Nein, warum ich das sage, Daniel hat es ja auch schon angekündigt. Also am Wochenende ist die erste deutsche Meisterschaft der Frauen im Futsal ausgetragen worden in Duisburg. Genau. Und deswegen wurde mir die Info dann, glaube ich, zugesteckt. Mhm. Genau. Und das war ganz schön.
Ja. Die Story nochmal aufzuwerten, da sind wir da. Aber jetzt haben wir, immerhin sind wir jetzt soweit. Wie Spanien kann man ja auch positiv sehen. Ja. Wir haben es jetzt. Jetzt natürlich für mich auch die erste Frage, und das stellt sich bestimmt auch den Zuhörern und Zuhörerinnen. Was war denn bisher? Es gab die Regionalliga West, und es wurden ja auch immer irgendwie Vertreterinnen, glaube ich, irgendwo hingeschickt, glaube ich, die Siegerin, oder? Oder wie war denn bisher die deutsche Meisterschaft? Gab es gar nichts oder gab es andere Modi?
Nee, also gab es tatsächlich gar nicht. Also wir sind ja gerade noch die einzige, also im Westen die einzige Liga für Frauen. Es gab aber auf Verbandsebene oder auch Regionalverbandsebene gab es immer wieder mal Futsalturniere für Frauen. Das war dann, da konnten sich dann Fußballmannschaften anmelden. Das hat aber, ging immer nur bis zum Regionalverband. Also man hat sich nie getroffen für eine deutsche Meisterschaft. Ne? Also das, was jetzt am Wochenende stattgefunden hat, ist wirklich das erste Mal, dass für Frauen so eine Meisterschaft ausgespielt wurde. Ja.
Okay, dann ist ja wirklich ein wichtiger Schritt jetzt weiter. Jetzt hat man, genau, jetzt vielleicht die nächste Frage natürlich, warum hat man jetzt die Regionalliga West dort rausgelassen oder hat man sie berücksichtigt in irgendeiner Art und Weise oder gibt es da jetzt gar keine Verbindung?
Ja, also es gab einen Startplatz jetzt für diese Erstauflage für die Regionalliga West, also Frauenfutsal Regionalliga West, den haben wir dann im Prinzip bekommen, darüber sind wir in das Turnier gekommen. Das ist für die nächste Edition meines Wissens nach ist das dann nicht mehr der Fall, weil das einmal zeitlich nicht passt und weil unsere Liga zu spät startet. Das ist gut, das kann man jetzt kritisieren oder nicht, aber es ist so, wie es ist, weil die Nächstauflage findet dann im März schon statt.
Tatsächlich, der Deutschen Meisterschaft,
genau. Da ist weil es eigentlich immer Anfang des Jahres stattfinden soll. Sie wollten aber unbedingt jetzt dieses Jahr auch schon eine machen. Das hat aber aus welchen Gründen auch immer nicht gepasst. Deswegen knubbeln die sich gerade so ein bisschen. Genau. Dieses Mal gab es einen Startplatz. Für die nächste Auflage gibt es keinen Startplatz für die Regionalliga West.
Und
der
wie hat man sich jetzt qualifiziert oder wie qualifiziert man sich in Zukunft dann für die deutsche Meisterschaft?
Genau, also im Westen läuft es dann so, es gibt ja die Hallenkreismeisterschaften. Wenn man die gewinnt, kann man weiter zur zum Beispiel FLVW Meisterschaft, Futsal dann. Und danach, also wenn man das gewinnt, kann man sich qualifizieren dann für die WDRV, also die Regionalmeisterschaft. Und wenn man die gewinnt oder Zweiter wird, qualifiziert man sich für die deutsche Meisterschaft. Jetzt gibt es allerdings ein Problem, sage ich mal. Es ist natürlich, also wir dürfen erst relativ spät eingreifen, weil wir im Kreis Münster zum Beispiel gar keine Starterlaubnis haben, weil wir ja nur ein reiner Futsalverein sind. Und die sagen bei uns in der Hallenkreismeisterschaft, das ist ja nur für Fußballmannschaften.
So. Nein, das heißt, wirklich?
Ja, genau. Also ne, deswegen können wir da noch gar nicht mitspielen. So, und
wir könnten euch doch Fußballfans einfach machen, dann geht ihr zu irgendeinem anderen Verein und spielt für den anderen, oder macht UFC Münster Fußball, geht das nicht? Und dann könnt ihr da auch
ja,
bleiben.
Aber dann hätten die Spielerinnen, die parallel Fußball spielen, halt ein Problem. Also ist ja ganz komisch, oder was heißt komisch, das ist so ein bisschen tricky geregelt alles, und in der Verordnung von den Fußball, also jetzt muss ich mal kurz aufpassen, von den Fußball-Futsal-Turnier ja, also die dann im Winter ausgetragen werden, steht häufig drin, dass die Spielerin bei ihrem Erstverein spielen muss. Also so eine Klausel gibt es da drin. Mhm. Und es wird immer davon ausgegangen, dass der erste Verein der Fußballverein ist.
Oh Gott, ja.
So, und es ist aber bei uns zum Beispiel so, dass wir über die Uni relativ viele Spielerinnen, die kommen zu uns zum Futsal und gehen vom Futsal aus weiter in den Münsteraner Frauenfußball. Weil wir einfach eine relativ einfache Adresse sind über die Uni. Hm. Und dann spielen bei uns halt Mädels schon in Vereinen Fußball. Und dann schließen sich darüber viele Frauen dann dem Münsteraner Fußball an. Also insofern kann man das eigentlich gar nicht so sagen.
Wie gesagt, aber es steht da halt so.
Ja, genau. Ja. Ach, jetzt fange ich schon an wie Sebastian mit meinen Ausführungen. Genau. Genau, so ist es. Und ja, wir haben jetzt oder kriegen höchstwahrscheinlich einen Startplatz dann für ein weiterfolgendes Turnier, woran wir dann teilnehmen können, um uns dann qualifizieren zu können.
Und die anderen Vereine,
also so glaube ich jetzt der Plan.
Und die anderen Vereine sind in der Regionalliga West, also gibt es da nochmal so eine Art Meisterschaft unter den Futsal-Teams und der Gewinner darf dann daran teilnehmen oder so?
Nein, leider nicht. Also im Prinzip ist jetzt die Liga dieses Jahr, also wie gesagt, wie es dann in den nächsten Jahren genau weitergeht, weiß ich nicht. Aber eigentlich ist die Liga dieses Jahr ziemlich überflüssig. Ne? Also, weil es gibt jetzt die deutsche Meisterschaft und man qualifiziert sich nicht darüber. Also,
Das ist ja echt ein Schlag ins Gesicht, ja, eigentlich für die. Ihr seid ja nur noch vier, es gibt ja nur noch vier Teams, muss man ja sagen, in der Regionalliga West ist ja auch wirklich. Genau. Hat ja deutlich abgebaut. Wir waren mal bei 10 oder 8, ne?
10, also ja.
10 sogar. Krass. Haben jetzt Fortuna Düsseldorf, UFC Münster, Köln und Freisen?
Nee, GTSV Essen.
GTSV Essen. Genau. Ja, ist ja nicht viel. Und es wird jetzt noch mehr entwertet dadurch, dass man gar nicht deutscher Meister werden kann.
Ja, genau. Also Stand jetzt, so wie ich das vernommen habe, ist das gerade der Fall. Und ja, das ist natürlich, genau, also entwertet es einfach ein bisschen. Ne? Nun fragt man sich natürlich, warum betreibt man den Aufwand? Auf der anderen Seite geht es ja einfach darum, auch Futsal zu spielen. Und
im Grunde ist ja trotzdem sehr viel Aufwand, wie du sagst. Wenn das jetzt wäre eine Landesliga mit maximal 30 Minuten Fahrzeit, alles gut, aber wirklich von Köln nach Münster.
Genau.
Das ist dann ja doch schon echt eine lange Strecke, aber ja, Hauptsache man pflegt den Sport total. Ja, okay, also eigentlich ist es ja dann wie bei den ganzen U-Turnieren, ne? Also
richtig, genau.
Also oder halt BA-Jugend, Futsalmeisterschaften.
Genau, also gleiches Prinzip eigentlich. Also es wird dann auch einmal 20 netto gespielt, also es ist keine volle Futsal-Spielzeit. Gut, da gibt es jetzt auch Pro und Contra. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil man so auf viele Mannschaften irgendwie anführt erstmal. Ich sag mal natürlich, wenn man es jetzt ganz statistisch irgendwie angeht, irgendwie die zweite Halbzeit gewinnt häufig die Spiele und das Coaching in der zweiten Halbzeit, also in der Halbzeitpause fällt weg. Alles sicherlich Sachen, wo man sagen muss, da muss die Entwicklung dann hingehen, auf jeden Fall irgendwann. Aber ich finde jetzt für die ersten Auflagen ist das absolut in Ordnung.
Im Grunde ist es ja auch ein Riesenboost eigentlich. Wir hatten es ja mal im Podcast eigentlich auch mal thematisiert, dass es eigentlich verrückt ist, dass wir im Futsal nicht weiter sind, wenn man bedenkt, dass alle Kinder seit 2014 nur Futsal spielen. Also das gibt es auch in keinem anderen Land, meine ich, wenn ich das richtig verstehe. Da sind wir eigentlich, haben wir eigentlich so super Voraussetzungen, aber irgendwie bleibt davon überhaupt nichts hängen. Ja, dass man dann wirklich mal rüber wechselt und es parallel spielt. Vielleicht gibt es ja bei den Frauen dann doch, vielleicht läuft das anders bei den Frauen, das wäre ja stark.
Ja, das weiß ich nicht. Was mir nur immer auffällt und gesagt wird, also einige von den Mädels sind auch Trainerinnen, dass natürlich der DFB sagt das, der gibt das vor, aber der kann das ja nur bedingt vorgeben. Was die Landes- und gerade die Kreisverbände dann tatsächlich teilweise doch für Formate spielen, ja, ist dann nicht immer zwangsläufig Futsal.
Achso, man kann dann trotzdem irgendwie auf das große Tor spielen oder sowas? Oder an einem Ball oder?
Richtig.
Achso, okay.
Ja, also es ist Es ist ja dadurch, dass wir im Prinzip dieses föderalistische Prinzip haben, ne? Also mit den einzelnen Landesverbänden, die sich ja manchmal auch nichts vorschreiben lassen wollen vom Großverband DFB, oder der Kreis will sich nicht vorschreiben lassen vom Regionalverband etc. Das ist natürlich schon manchmal problematisch. Mhm. Da wünsche ich es mir manchmal wie in Portugal, wo einfach die sagen, so machen wir das jetzt, und dann wird dann halt flächendeckend umgesetzt letztendlich. Einfach
Anordnung und jetzt los. Ja,
es hat genau, da ist natürlich blockiert. Immer so ja. Die Frage, guter König, schlechter König. Ne? aber ja, genau.
Okay,
ja, dann... Nein, aber genau. So ist das Format. So kann man sich qualifizieren. Wie es in anderen Landesverbänden ist, weiß ich nicht. Teilweise wurden die letzten Qualifikationsrunden auch jetzt erst kurz vor der deutschen Meisterschaft ausgetragen. Wir haben uns in der letzten Hallenrunde, also im Westen wurde in der letzten Hallenrunde im Prinzip schon Sieger ausgespielt. Wir haben uns ja über die Regionalliga West qualifiziert. Ja, und so sind dann die Mannschaften zusammengekommen. Ja.
Und wie viele waren jetzt dabei und wer war dabei alles?
Genau, also sechs Stück waren dabei. Das war, ich gucke mal eben noch gerade, weil eine Mannschaft will mir gerade nicht einfallen. Also es war einmal der FC Magdeburg war dabei. Dann der KSC, also Karlsruher SC war dabei. Dann SV Dietz Freiendietz. So, genau, und Alemannia Aachen. Mhm. Ja, also das war Gruppe A, Alemannia Aachen, Karlsruhe und SV Dietz Freiendietz. Dann die Gruppe B, wo wir da mit dabei waren, war der Magdeburger FFC, FC Jesteburg-Bendesdorf und dann wir als UFC Münster. Mhm. Genau.
Ja. Okay, also auch ziemlich unbekannte Teams jetzt, die aber wahrscheinlich starken Frauenfußball irgendwie haben, oder
sind die genau, also alles gut? Eigentlich, ich glaube, bis auf eine Mannschaft, aber alles Regionalliga-Teams. Mhm. Genau, und da auch höher platziert. Also schielen wohl alle, so als ich mit den Trainern besprochen habe, auch mal Richtung zweite Frauen-Bundesliga. Ja.
Oh, okay, dann ist ja das Grundtalent war jetzt gar nicht so niedrig.
Nee.
Dann ist ja auch, dass ihr dann ja trotzdem gewonnen habt. Muss er jetzt hier Katze aus dem Sack lassen. Ja. Der UFC Münster gewinnt die erste offizielle Futsal-Meisterschaft. Waren aber knappe Ergebnisse dabei. Ne? Ich habe das nur bei Instagram gesehen. Irgendwo, glaube ich, wurde das immer mal wieder gepostet. Vom DFB sogar, ne? Glaube ich. Ich weiß gar nicht, wer es gepostet hat.
Genau, also es wird auch live übertragen über DFB-TV und dann auch auf YouTube. Auch mit Kommentator. Also das war wirklich top produziert, fand ich. Das war echt schön, also dass man da auch im Prinzip den Frauen das gleiche Paket im Prinzip stellt wie den Herren. Also zumindest der U19 jetzt. Klar, dass wir noch nicht so weit sind mit Bundesliga, das ist auch vollkommen okay. Aber genau, das war klasse. Und ja, die Ergebnisse waren knapp. Da waren gute Teams dabei. Gerade die anderen Mädels individuell waren teilweise wirklich stark. Also das muss man einfach sagen. Da waren auch einige U-Nationalspielerinnen, also ich habe so ein bisschen mit den Trainern gesprochen, U-Nationalspielerinnen, irgendwie Nationalspielerinnen von Kroatien, auch aus dem Osten aktuelle. Also das Niveau war wirklich, wirklich ganz gut. Futsalerisch, sage ich mal, war es natürlich erstmal nicht so gut, weil die Mannschaften letztendlich Feldfußball spielen. Ne, das ist auch okay. Und die sind aber über den Turnierverlauf immer besser reingekommen auch.
Ja, gucken sie wahrscheinlich auch gut ab. Ich habe immer das Gefühl, dass Frauen sich dann besser reinfinden in Sachen, wie machen das andere besser imitieren können manchmal als Männer. Die dann sagen, wir spielen einfach so wie immer. Ich kann das doch.
Genau, ja. Das hast du gesagt.
Ja. Also ich habe ab und zu mal Frauen trainiert, also du hast mehr trainiert, aber auf jeden Fall bei den paar Beispielen, die ich hatte, ist mir irgendwie aufgefallen, dass die Frauen sich mehr angestrengt haben, das umzusetzen, wirklich, was man da erzählt.
Ja.
und aufgepasst haben. Also,
ja, ja. Ja, also es gibt auf jeden Fall, aber das führt jetzt zu weit hier heute, gibt auf jeden Fall würde ich auch sagen, Unterschiede, sagen die Mädels auch selber. In Spanien, als ich da war, da wurde auch dazu geforscht. Das ist ganz interessant. Aber oh, das, ja, wie gesagt, mal zu einer anderen Stelle.
Ja, Futsaltaktiker, du kommst ja auch häufiger jetzt hoffentlich, der Futsaltaktiker, ja, damit genau. Ich erstmal den Namen mal übe und dann kann man da genau, tiefer einsteigen. Genau,
ja. Ja.
Und ja, zu dem Turnier, wie war denn so die Resonanz? Jetzt habt ihr gewonnen. War das jetzt, naja, ist ja klar, die spielen ja Futsal in der Liga, oder war das, nee, ey, wir haben so viel von euch gelernt, ihr wart einfach besser. Wie war so die Resonanz also, darauf?
Natürlich so und so, aber eigentlich, sag ich mal, so ganz grundsätzlich kann man sagen, waren uns alle wohlgesonnen und fanden es auch sehr cool. Also das einfach mitzuerleben. Ne, also es gab da jetzt keinen großen Stress. Natürlich haben sich die Fußballmannschaften so in Anführungszeichen ein bisschen verbündet und haben gesagt, irgendwie, okay, wäre natürlich cool, die Menschen da vom UFC ein bisschen zu ärgern. Aber das ist ja also auf sportlicher Ebene auch vollkommen in Ordnung. Ne? Und das ist ja auch ganz okay. Da ganz gut.
Vielleicht für die Teams, die ja auch da waren, dann auch dieses Miterleben dieser Meisterschaft, einfach die da in den Futsal reinzusaugen, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, da waren echt viele Mädels dabei, die nachher echt ein bisschen angefixt waren. Also weil teilweise hat man auch gesehen bei einzelnen Spielerinnen, wie die sich im Turnier immer anders entwickelt haben. Also am Anfang hat noch keiner die Sohle benutzt. Das wird im Turnierverlauf immer mehr, weil die das gesehen haben, es ausprobiert haben und haben dann auch mehr Schussfinden eingebaut und so weiter.
Was, das also, ging schon innerhalb von eines Turnieres? Das ist ja sensationell. Ja, da braucht man im Männerfutsal 3 Saisons.
Ja, was soll ich sagen? Nein, aber das war wirklich klasse zu sehen.
Toll,
also und leider auch, wie sich die Trainer da Gedanken gemacht haben und so. Das war schon klasse. Die Fußballmannschaften haben sich eher aus Kontern verlegt irgendwie. Das ist aber ja auch im Futsal statistisch gesehen auch einfach ein super probates Mittel. Ne? Also das ist auch einfach gut, das zu tun und oder eine gute Option. Ja, aber man hat wirklich gesehen im Turnierverlauf, wie alle viel, viel besser geworden sind, das Spielfeld groß gemacht haben. Ne? Also am Anfang sah es noch sehr aus wie irgendwie kleine Spielform und alle auf einem Knubbel und das hat sich immer mehr auseinandergezogen.
Schön,
Man hat dann so Anfänge von situativen Flying gesehen, irgendwie, dass sie das probiert haben. Und das war schon klasse. Irgendwie Pivot-Spiel haben einige Mannschaften wirklich, wirklich tolle Spielerinnen auch gehabt. Also das war schon klasse. Ja.
Toll, hört sich ja wieder, da sind wir beim Futsal-Spreader-Ansatz. Hört nach einem guten Spreading-Event an vielleicht, dass man, ja, reicht ja auch nur, wenn du ein, zwei Frauen jetzt gefunden hast, die dann sagen, hey, ich finde das so toll, ich mache das irgendwie ganzjährig bei mir, bei uns, deinem Verein oder in einem neuen Futsal-Verein, das reicht ja dann auch schon.
Ja, absolut. Also, ich meine, dass jetzt daraus jetzt zumindest in der Erstauflage irgendwie unglaublich viele Vereine sich gründen, das glaube ich jetzt erstmal nicht. Das ist aber auch, finde ich, okay, dass das jetzt nicht passiert. Also das jetzt zu erwarten, wäre auch, glaube ich, ein bisschen viel verlangt. Aber zumindest wird es präsenter. Und in Bayern gründet sich jetzt eine Verbandsliga, in Baden, in Südbaden, machen jetzt eine Winterliga. Also es passiert schon was in anderen Landesverbänden auch. Und da haben natürlich die Mädels, die jetzt da mitgespielt haben und die sagen, okay, ich bin ein bisschen angefixt und es passt gerade, dass die vielleicht jetzt in den nächsten Jahren vielleicht in ihrer Region auch einen Verein haben, wo die Anschluss finden können. Das wäre ja jetzt mal so der erste Schritt.
Zumal es ja auch noch einfacher ist, weil man ja dann wirklich auch in den Herrenligen, zumindest in einigen Landesverbänden, einen schnellen Einstieg jetzt finden kann.
Ja, genau.
Das ist ja wirklich toll, dass man da nicht jetzt wirklich, eigentlich kannst du direkt anfangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in allen Landesverbänden ist, hast du einen Überblick, wo das jetzt, geht das jetzt überall mit den Frauenspielrechten im Männerfutsal?
Nee, tatsächlich, das weiß ich nicht, aber ich habe da letztens mal mit Georg von Köln drüber gesprochen, der auch bei uns ist beim UFC, und der sagte, 2002, also ich glaube 2002 oder 2004 wurden ja die ersten Ligen dann gegründet, und hatten wir dann eine zweite Mannschaft, die aber nicht genug Spieler hatte, und da haben wir einfach immer wieder Frauen auch eingesetzt, weil wir damals eine Frauenmannschaft schon hatten, und das hat einfach keinen interessiert, weil es einfach in den Regeln gar nicht drin stand. So, und
sehr gut.
Insofern, ich bin ja auch manchmal dafür, ein paar Regeln zu brechen, oder was heißt, einfach mal nicht nachzufragen, sagen wir, wie es ist, Regeln brechen, okay, aber nicht nachzufragen.
Ausdehnen, einfach ausdehnen im Graubereich.
Ja, wenn es da nicht explizit drinsteht und es stört keinen, dann können ja Frauen einfach mitspielen.
Definitiv. Da gibt es jetzt auch im Niederrhein, geht es auf jeden Fall die Saison. Das nutzen wir auch bei uns in der Zitten.
Genau.
Ja. Mitgespielt in Bayern geht es ja. Da waren ja auch die ersten in Regensburg und so. Ist ja eigentlich eine super Sache, wenn sich das durchsetzt. Und wie du sagst, schaut mal in eure Verbandsregeln rein, wenn da eben nicht steht, es dürfen nur Männer mitspielen. Was war dieser generische Ausdruck? War dann. Putzer, was stand da drin? Gar nichts, oder?
Gar nichts, keine Ahnung. Also ich meine, ich weiß gar nicht, es steht in den Spielordnungen drin ausdrücklich immer nur Männer oder Frauen.
Die Frage, müssen wir mal reinschauen, was genau da
ja,
steht.
Ja, genau, finde ich auch mal spannend irgendwie.
Ja. Das stimmt. Der Mut zur Regel brechen, ne? Regel nicht,
genau,
Regeldehnung. Ne?
Ja, richtig. Ja,
ja, nee. Wir hatten... Super Sache mit euch. Glückwunsch auf jeden Fall an dich,
ja,
Fabian,
danke,
die Damen, dass man da diesen historischen Moment hatte. Und jetzt hoffen wir mal auf den Spreader, der Futter-Spreader. Haben auch direkt die Folgentitel eigentlich. Und jetzt haben wir auch schon eine Stunde. Jetzt haben wir doch schon viel mehr gemacht, denn wir haben ja noch so ein paar Ligensachen, fällt mir gerade ein.
Ja.
Wir hatten ja noch die Futsal-Bundesliga, ein Nachholespiel.
Genau.
Ich habe dafür nichts gemacht, weil es gab wieder keinen Live-Ticker, und dann bin ich ja immer sehr sickig und habe gesagt, ich mache das nicht. Wenn ihr euch nicht mal hinsetzt und tippert da in eure App, ja, wirklich minimalsten Aufwand, dann mache ich hier im Podcast nicht. Du hast dir das Spiel angeschaut, 1-1, Pass gegen Liria, hast du so einen Schnellrap, du hast dir das angeschaut?
Ja, also ich muss gestehen, ich habe es mir auch gerade nur mal schnell das Highlight-Video angeguckt, ich kann ja mal einmal kurz zusammenfassen, was mir aufgefallen ist. Also zuallererst viele Ballannahmen mit der Seite, was zu vielen Pressing-Momenten geführt hat. Ich sage es nur mal, wie es ist, was ich sehe. Da dachte ich so, ich muss gestehen, dadurch, dass ich im Frauenbereich ja sehr aktiv bin, ich gucke jetzt nicht immer Futsal-Bundesliga, aber da dachte ich schon, gut, Futsal-Bundesliga, da könnte man etwas weiter sein. Also es gibt sehr gute Momente, wo man die Sohle nicht nutzen muss. Also ich sag mal, der Ball geht auf die Allerposition und man kann mit einem Kontakt nach vorne. Da ist zum Beispiel ein super Moment, wo man sagt, da ist die Seite viel, viel besser. Kann ich mit dem Ball dran vorbeilegen und dann schießen. Da waren viele Momente, wo man eigentlich sagen könnte, okay, Ball attackieren, und man wäre eigentlich an dem heranstürmenden Verteidiger schon vorbei gewesen. Und da stoppt man den Ball natürlich eher ein bisschen tot als Aller, angreifender Aller. Das ist mir einmal aufgefallen. Dann zu den Toren. Ein Tor, eine Ecke. Und da ist eigentlich schon wieder so, das habt ihr ja auch mal häufig besprochen, irgendwie alle Augen zum Ball eigentlich. Und was mir aufgefallen ist, man hat probiert, irgendwie, glaube ich, wir nennen das immer spanisches Dreieck, ne? Also drei Spieler im Prinzip als Zone, um die Bälle in die Mitte nicht zuzulassen, und ein Spieler am zweiten Pfosten, der aber relativ mannorientiert agiert. Das ist so eine klassische Variante aus Spanien. Das wird da probiert zu stellen, aber dieses Dreieck war so weit auseinander, dass der Ball da einfach durchgespielt werden konnte, war keine Gegnerbindung da, also defensive Gegnerbindung, deswegen konnte da einfach frei zum Schuss gekommen. Ist der Spieler muss gestehen, den Namen habe ich nicht parat, aber ist da frei zum Schuss gekommen. Genau, da vielleicht.
Efkan Erdem, was?
Ah ja, ja, genau. Ja, also dann auch gut abgeschlossen, aber Wiegels dann im Tor hat sich da auch echt zu Recht auch richtig aufgeregt. Also so verteidigt man dann keine Ecke. Also da würde ich eher sagen, entweder man verteidigt einfach individuell, was ein absolut probates Mittel ist. Das wird in Portugal sehr, sehr viel gemacht, dass da einfach gesagt wird, einfach Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Das ist natürlich auch schwierig. Da muss man ganz andere Varianten anwenden letztendlich. Oder halt aber, man muss dann wissen, wie, wenn man in dieser Zone verteidigt. Ne? Genau, also das war so das erste Tor. Dann waren es viele Konterchancen, also so ein bisschen hin und her. Dann gab es eine rote Karte für
guck mal hier parallel.
Warte mal, für den gab es erst die rote. Für Pass, genau, zuerst. Da hat Liria dann das 1-1 geschossen.
37 Minuten, kurz vor Ende war das. Man sieht das, glaube ich.
Ja, ja, genau, das war kurz vor knapp. Das war gut rausgespielt, also haben das Dreieck gut in Bewegung gebracht, genau, um dann halt frei zum Schuss zu kommen. War gut ausgespielt. Und dann gab es für Liria, meine ich, noch auch eine rote Karte, ganz, ganz kurz vor Schluss.
Und 39. Steht hier, ja.
Ja, oh genau. Und da waren noch zwei gute Chancen von Paas auf jeden Fall. Die hätten da auf jeden Fall noch gewinnen können. Aber da hat, ich glaube, Wiegels auch ein, zweimal gut pariert. Ja, von daher irgendwie ganz, ganz spannend natürlich am Ende. Genau.
Waren auch 150 Zuschauer tatsächlich da. Also da in Paas kriegt man schon ein paar Leute in die Halle. Finde ich gut.
Ja.
Und mir fällt auch auf, bei beiden Teams, wohl Neuaufsteiger, sehr viele also die Bank ist gefüllt, wie man es von der Bundesliga sich erwarten würde, weil man muss dieses Jahr echt wirklich sagen, ich habe wirklich Bänke gesehen, das sah so aus wie früher in der Niederrheinliga. Mit drei Auswechselspielern, ohne Trainer, ohne Physio. Ja, das kam jetzt schon häufiger vor. Und da muss man den Teams jetzt hier auf jeden Fall auch Respekt zollen, dass die da beide so einen breiten Kader einfach auch optisch, damit die Zuschauer sehen, okay, das hier ist halt nicht Regionalliga oder Landesliga. Ja. Futsal, sondern das ist halt Bundesliga und da sind halt auch halt einfach 10 auf der Bank.
Ja, absolut, absolut. Ja, das stimmt, das finde ich auch gut. Ja, ist schon teilweise manchmal erschreckend, wie wenig Spieler da so sitzen. Mhm. Ne?
Ja, aber das ist jetzt Paas tatsächlich Dritter und Liria Vierter, also wirklich als Neueinsteiger. Wir hatten das früher mal gedacht, die Bundesliga wird so hohe Eintrittsbarrieren setzen, dass da kaum einer reinkommt. Ne? Es hat sich nie bestätigt bisher. In jedem Jahr sind die Aufsteiger eigentlich im Mittelfeld gelandet. Also
ich habe ja so ein bisschen die Theorie, in Anführungszeichen, dass die Aufsteiger mit so einer gewissen Euphorie, auch neuen Spielern natürlich, dann da reinkommen. Es sind noch alle an Bord, man trainiert irgendwie zusammen, will das Projekt noch machen. Und so ab der zweiten Saison bemerken dann so manche Teams, puh, das ist schon viel Aufwand, das kostet schon viel. Nehmen wir jetzt immer alle mit, fangen wir an zu taktieren irgendwie mit, also es kommt ja am Ende noch was. Also ich brauche ja nur eine bestimmte Platzierung am Ende. So, deswegen muss ich ja vielleicht nicht immer mit voller Kapelle hinfahren. Oder ein Spiel wird auch mal unwichtig. Und dass so diese Faktoren dann auch zusammenkommen und dass die Aufsteiger dann...
Die Motivation
dann,
trägt.
Ja, genau.
Die Motivation trägt, ne? Das ist es, glaube ich. Ja, stimmt. Mit Mainz ja passiert im zweiten Jahr, stimmt. Zweite Jahr, dann jetzt St. Pauli im zweiten Jahr, jetzt auch gerade letzter.
Genau.
Ja, stimmt. Könnte was... Wacker. Nee, Wacker war ja im ersten Jahr. Na gut, aber kommt ja ungefähr hin. Ja, vielleicht wir folgen mal die nämische Theorie. Wie das damit weitergeht, ne?
Ja, neuer Brei kommt dazu. Ja.
Richtig. Hatten wir noch was, nur schon mal Schnelldurchlauf, irgendwas Spannendes oder Unerwartetes in der Regionalliga West, da war ein super Spiel. Panthers Köln, Sieg 4-2 gegen Gütersloh. Und da hatten wir auch schon gedacht, dass jetzt Gütersloh da vorne wegmarschiert mit dem Kader. Ja. Aber nee, Pustekuchen, Panthers Köln ist an, beide jetzt 6 Punkte nach 3 Spielen. Schwerte dahinter 5. Super spannende Liga.
Super, ja, ist wirklich spannend, ja. Absolut.
Das war nochmal hier ein schönes Ding auf jeden Fall. In den anderen Ligen waren da noch so Highlights. Ich glaube jetzt hier nicht so. Wir haben jetzt auch schon eine Stunde rum, haben wir die wichtigsten Highlights. Da war gar kein Spiel in dem Süden. War da irgendwas? Nee, ein Spiel, 8, Neuried, 7-6, auch mal richtig viele Tore hier.
Boah, ja.
Gegen Darmstadt. Da fällt viel, da finden die Beton Boys noch vor. Futsal Nürnberg. Ja, nee, sonst war jetzt eigentlich nichts weiter. Regionalliga West ist online auf jeden Fall, deshalb habe ich es auch gesehen jetzt im DFB-Net. Ja.
Genau, also die Frauen starten jetzt auch am Wochenende mit ihrem ersten Spieltag zum Beispiel. Ja.
Okay, top. Und Mainz, Futsal Mainz hat wieder gewonnen. Die führen jetzt gerade die Hessenliga an. Mit 6 Punkten aus 3 Spielen. Ist noch nicht viel gespielt, aber man hat jetzt 2 Siege.
Ja.
Ja, aber ich weiß gar nicht, wie die sich am Ende qualifizieren für die Bundesliga. Eigentlich wieder aus Südwest müsste dann ja wieder ein Vertreter zur Qualifikation dürfen. Christian weiß es. Für die Fragen.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung.
Ja. Aber gut. Ja, Futsal-Taktiker, Fabian. Das war's, dein Vorstell-Podcast.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, wir auch. Wie ihr seht, liebe Zuhörer und Zuhörer, nach der Solo-Folge letztes Woche, es war nicht so, dass alle abgehauen sind, sondern alle sind da, nur alle haben halt viel zu tun. Und wir kriegen immer wieder ein paar neue Leute und vor das Mikro dann rotieren, sodass ihr mich nicht in der Dauerschleife hören muss, um einschlafen. Ja. Das ist dann ja auch okay. Und ja, dann ich danke dir, Fabian.
Gerne, ebenso.
Schöne Woche und schönes Futsalwochenende an alle. Ciao.
Genau, ciao an alle.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.